Liebe Zuschauer in unserem Livestream, liebe Gemeinde, liebe Freunde, dieser Gottesdienst ist alles andere als gewöhnlich. Die Corona-Krise hat unseren Alltag verändert. Wir können nicht wie sonst an Ostern hier in den Räumen der Gemeinde zusammenkommen, um miteinander die Auferstehung Jesu zu feiern. Trotzdem sind wir nicht allein. Die Zusage Jesu hat eine völlig neue Dimension bekommen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht spüren wir das gerade nicht. Vielleicht denken wir, wann wird diese Situation der reduzierten Kontakte endlich vorbei sein? Wann werden wir unsere Lieben wieder besuchen dürfen? Vielleicht denkst du gerade an einen Angehörigen im Krankenhaus, im Alten- oder Pflegeheim, der deine Nähe so nötig hätte. Gibt es Hoffnung in schweren Zeiten wie diesen? Wann wird das alles vorbei sein? Ich möchte heute über die beste Nachricht der Welt sprechen und euch dazu eine Geschichte nahebringen, die von Menschen handelt, deren Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt worden war. Sie steht im Neuen Testament, im Matthäusevangelium Kapitel 28 und handelt von Jesus und von seinen Jüngern. Jesus war einer, auf den ganz viele Menschen im damaligen Israel ihre Hoffnung gesetzt hatten. Nicht nur, dass er ein großer Lehrer war, der die falschen Ansichten der damaligen Theologen, der Pharisäer und Sadduzäer zurechtgerückt hatte. Jesus war einer, bei dem die Menschen damit gerechnet haben, dass er sich auch als der politische Führer erweisen würde, der sein Volk in Kürze von der Herrschaft der Römer befreien würde. Aber es war alles ganz anders gekommen. Jesus war von einem seiner engsten Vertrauten, dem Jünger Judas Iskariot, verraten worden. Man hatte ihn festgenommen, verurteilt und ans Kreuz genagelt. Dort starb er und mit ihm starb die Hoffnung vieler Menschen. Bei seinem Tod ereignete sich ein großes Erdbeben, das der römische Hauptmann, der die Kreuzigung leitete, so kommentierte: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Gewesen. Das beschreibt sicher auch die Stimmung seiner Anhänger. Aus und vorbei, alle Hoffnung dahin. Sein Leichnam wurde in einem Höhlengrab beigesetzt. Ein schwerer Stein wurde davor gerollt und das Grab von einer römischen Wache bewacht. Man könnte nun meinen, die Geschichte findet hier ihr trauriges Ende, aber sie geht in Wirklichkeit erst los. Ich lese den Text aus Matthäusevangelium Kapitel 28, Verse 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Da machen sich also die Frauen auf den Weg, um Jesus den letzten Dienst zu erweisen. Sie wollen am Morgen des Ostersonntags ans Grab gehen, um seinen Leichnam einzubalsamieren. Sie wissen, dass ein schwerer Stein vor das Grab gerollt war und fragen sich, wer ihnen wohl helfen könnte, den wegzurollen. Und dann ist da noch die römische Wache. Trotz dieser Hindernisse gehen sie zum Grab. Und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Wieder bebt die Erde, ein Engel kommt vom Himmel und wälzt den Stein weg, die römische Wache erschrickt und ist wie tot. Für die Frauen sind damit alle Hindernisse beseitigt. Sie denken, jetzt das Grab betreten und Jesus ihren letzten Liebesdienst erweisen zu können. Aber es kommt noch besser. Der Engel sagt ihnen, dass der Jesus, den sie suchen, der Gekreuzigte, nicht mehr hier ist. Jesus ist auferstanden und er lebt. Mit einem Schlag ist ihre Trauer, ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Enttäuschung ins Gegenteil verkehrt. Aus deprimierten Anhängern Jesu werden begeisterte Botschafterinnen der besten Nachricht der Welt. Jesus ist auferstanden. Mit dieser Botschaft sollen sie nach Galiläa gehen, um Jesus dort zu begegnen. Zuerst aber machen sie sich auf den Weg zu den anderen Jüngern Jesu, um ihnen die Kunde persönlich zu überbringen. Unterwegs begegnet ihnen der Auferstandene. Damit sind die letzten Bedenken ausgeräumt. Er lebt tatsächlich. Sie sind also nicht 3,5 Jahre mit einem Rabbi durch die Lande gezogen, der sein Leben schlussendlich als Verbrecher am Kreuz beendet hat, sondern sie stehen auf der Seite des Siegers, der den Tod überwunden hat und lebt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis ist das zusammengefasst. Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Jetzt sollten wir uns die Frage stellen, was hat denn das alles mit uns zu tun? Ist uns die enorme Bedeutung der Auferstehung wirklich voll bewusst? Welche Konsequenzen hat die Auferstehung allgemein und für mich ganz persönlich? Zunächst mal wünsche ich mir, dass auch uns die Begeisterung der ersten Christen abzuspüren ist. Für die war die Auferstehung Jesu die Botschaft schlechthin, die beste Nachricht der Welt. Sie haben sie offensiv verkündigt, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. In seinem ersten Brief an die Korinther weist der Apostel Paulus auf die Bedeutung der Auferstehung hin. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Unser Glaube an Jesus Christus wäre also ein sinnloser Glaube, das Vertrauen auf irgendetwas Irreales. Denn der Glaube ist nicht ein blankes Fürwahrhalten von Denksystemen oder Welterklärungsmodellen. Glaube, wenn er denn richtig verstanden und gelebt wird, erfasst das ganze Leben auch im Hier und Jetzt. Wir glauben, wir vertrauen darauf, dass uns unsere Sünden vergeben sind durch den Tod Jesu am Kreuz. Ohne Auferstehung ist aber das Kreuz kraftlos. Wir müssten unsere Sünden noch mit uns herumtragen, weil uns weder die Schuld der Sünde vergeben wäre, noch wir von den Fesseln der Sünde befreit wären. Wenn es keine Sündenvergebung und kein Leben nach dem Tod gäbe, dann wären außerdem die Christen, die gestorben sind, verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Das heißt doch, eine rein diesseits orientierte Hoffnung ist elend und macht elend. Unsere Hoffnung auf Christus hat ihren Anker in der Ewigkeit. Ist das so bei uns? Können wir das unterschreiben? Der Apostel Paulus fährt fort, zieht erstmal einen Schlussstrich unter alle Zweifel, indem er erklärt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Jetzt ist es so. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, kein Argumentieren mehr, kein zweifelndes Überlegen, keine Unsicherheit über die Vergebung der Schuld und das ewige Leben. Christus ist der Erste, aber die, die zu ihm gehören, werden folgen. Am Schluss steht sein Sieg, alle Feinde werden unterworfen. Wenn dies nicht so wäre, wenn es tatsächlich keine Auferstehung gäbe, dann wäre unser Glaube ohne innere Logik. Es macht also Sinn, die Auferstehung, den Kern des christlichen Glaubens, im Fokus zu haben. Deswegen fragt Paulus, was stehen wir jede Stunde in Gefahr? Ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wer sich in große Gefahr begibt, wer sogar sein Leben riskiert, wer täglich stirbt, das heißt, seine Ansprüche an dieses Leben reduziert oder aufgibt, der tut das nicht ohne Grund. Paulus tut das nicht, weil er seine Lehre verteidigen möchte. Er tut es auch nicht, um einfach nur für eine großartige Sache einzustehen. Er tut es, weil er weiß, es geht um viel mehr als nur um dieses Leben, um dieses mein Leben. Und er kann das auch tun, denn er ist sich ganz sicher, dieses Leben ist nicht alles. Wenn ich dieses Leben verliere, dann wartet ein besseres, ein ewiges Leben auf mich. Wie Christus auferstanden ist, so werde auch ich auferstehen. Mit Christus auferweckt zu werden, setzt voraus, mit ihm gestorben zu sein. Im Brief an die Galater schreibt der Apostel Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ohne Auferstehungshoffnung wäre es konsequent, nach der Devise zu leben: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Vielleicht ist das alles noch ein bisschen zu theoretisch, deswegen möchte ich mal fragen, wie sieht es denn bei dir und bei mir ganz praktisch aus im Leben? Lebe ich denn diesseits orientiert? Welche Erwartungen stelle ich an mein Leben? Möchte ich in erster Linie schmerzfrei leben und bequem? Möchte ich einfach nur mein Leben in vollen Zügen genießen? Erwarte ich mir Befriedigung von Dingen wie einem tollen Auto oder einem schönen Haus, von Beziehungen, von meiner beruflichen Stellung, von Macht, von Anerkennung? Dann lebe ich so, als gäbe es nichts Wichtigeres als dieses Leben hier. Und ich verleugne die Auferstehung Christi und deren Kraft. Liebe Zuschauer, die Spanne unseres Lebens ist wie ein Tropfen im Meer der Ewigkeit. Jemanden, der nur den Tropfen sieht und das Meer ignoriert, als einfältig zu bezeichnen, wäre noch völlig untertrieben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns als Christen nicht auch an den schönen Dingen dieses Lebens als Geschenk Gottes erfreuen könnten. Auch unser Herr Jesus konnte sich ganz irdisch-weltlich freuen. Er war auf der Hochzeit zu Kana, wo es Wein in Hülle und Fülle gab, jedenfalls nachdem er das Wasser in Wein verwandelt hatte, und er hat mit reichen Juden üppig getafelt. Seine Feinde nannten ihn deswegen einen Fresser und Weinsäufer. Fazit: Ich freue mich von Herzen und bin dankbar, wenn Gott mich in diesem Leben beschenkt. Aber ich weiß, dass es auch ganz anders kommen kann und ich habe meinen Anker in der Ewigkeit. Wenn du diesen Fokus auf die Ewigkeit nie hattest oder wenn du es zugelassen hast, dass sich dieser Fokus auf die Ewigkeit verschoben hat, dann ist heute vielleicht der Tag für ein Großreinemachen. Ist es heute dieser Tag für dich? Spürst du, dass du dich erstmals oder neu auf Jesus Christus und die Kraft seiner Auferstehung ausrichten solltest? Du kannst im stillen Kämmerlein zu Gott kommen und mit ihm reden im Gebet. Du kannst dir auch von anderen Christen helfen lassen. Nur verschieb es nicht. Ich fasse zusammen. Die Auferstehung Jesu ist eine Tatsache. Ohne Auferstehung wäre unser Glaube eine Farce und unser Leben hätte den falschen Fokus. Weil Christus aber auferstanden ist, haben wir eine feste Hoffnung weit über den Tod hinaus. Und diese Hoffnung wirkt sich auf unser Leben im Hier und Jetzt aus. Das ist die beste Nachricht der Welt. Auch wenn ich euch jetzt nicht hören kann, wollen wir abschließend das Bekenntnis des Ostergrußes noch einmal wiederholen. Und wer das für sich persönlich angenommen hat, der kann das bitte von ganzem Herzen auch zu Hause vor dem Bildschirm mitsprechen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden und du lebst. Und das verändert unser Leben, weil wir hineingenommen sind in deinen Tod und deine Auferstehung, weil du uns frei machst, weil wir ein befreites Leben in dir führen dürfen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.